Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Sina Braun.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Auch von mir guten Abend.
Es war eine Premiere und sie wird in Erinnerung bleiben. Erstmals hatte Donald Trump als Präsident das traditionelle Dinner der Hauptstadtkorrespondenten in Washington D.C. besucht. Der erste Gang war gerade serviert worden, als plötzlich Schüsse fielen. Und während Personenschützer sofort den Präsidenten und die First Lady sowie zahlreiche Mitglieder von Trumps Kabinett aus dem Saal brachten, suchten die Galagäste zunächst Schutz zwischen Tischen und Stühlen. Der mutmaßliche Angreifer, ein Lehrer aus Kalifornien, wurde rasch überwältigt und festgenommen. Und neben der Frage nach den möglichen Motiven für diesen Angriff stehen jetzt auch Fragen zu möglichen Sicherheitslücken im Raum. Aus Washington, Torben Burgers.
Der Moment, als das Chaos ausbricht. Personenschützer eilen auf das Podium, zerren den US-Präsidenten von der Bühne. Auch Gesundheitsminister Kennedy, Außenminister Rubio und Verteidigungsminister Hegseth werden in Sicherheit gebracht. Im Saal gehen mehr als 2000 Gäste in Deckung. Ich war auf der Toilette, als ich 6 oder 7 Schüsse hörte. Alle um mich herum sind unter einen Tisch gesprungen. Auch Ines Pohl ist im Saal die Studioleiterin der Deutschen Welle in Washington.
Es ist ein riesiger Raum mit 2500 Leuten. Es gibt wenig Türen, es gibt keine Fenster. Also das ist dann auch plötzlich wie so eine Falle. Wie soll man da wieder rauskommen? Es hat vielleicht so 5, 7, 8, 10 Minuten gedauert, bis wir dann auch den Raum verlassen konnten. Gegenüber von mir war eine Frau, die wirklich in Tränen ausgebrochen war vor Schock. Das war schon so ein Moment, da hatte ich echt auch richtig Angst.
Ein Überwachungsvideo zeigt, wie ein schwer bewaffneter Mann durch eine Sicherheitskontrolle vor dem Ballsaal stürmt. Kurz darauf wird er niedergerungen und festgenommen. Es handelt sich um einen 31-jährigen Lehrer aus Kalifornien, der in dem Hotel zu Gast war. Kurz vor der Tat soll er seinen Familienangehörigen ein Anti-Trump-Manifest geschickt haben. Es scheint tatsächlich so, als hatte er es auf Personen abgesehen, die in der Regierung arbeiten, darunter wahrscheinlich auch den Präsidenten. Aber ich möchte abwarten und in dieser Sache nichts überstürzen. Trump kritisiert anschließend den Veranstaltungsort und macht Werbung für eines seiner Lieblingsprojekte. Das Hotel ist kein besonders sicheres Gebäude, deshalb müssen wir unsere Pläne für das Weiße Haus umsetzen. Der geplante Saal dort ist größer und wesentlich sicherer. Er ist drohnensicher, er hat kugelsicheres Glas. Wir brauchen den Ballsaal. Unterdessen durchsuchen Einsatzkräfte das Wohnhaus des Tatverdächtigen. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.
Und dazu jetzt Gudrun Engel, die Leiterin unseres AD-Studios in Washington. Gudrun, jetzt stellen sich Fragen nach dem Sicherheitskonzept. Wie wird das in Washington denn gerade gesehen?
Also von Seiten der Verantwortlichen, aber auch von Seiten der Medien. Hier gibt es wenig Kritik, weil alle sagen, es wurde sehr schnell reagiert. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Noch nicht mal der mutmaßliche Attentäter wurde getötet und das ist für die Vereinigten Staaten wirklich außergewöhnlich. Das geht normalerweise sehr, sehr schnell. Also das heißt, hier sagen alle, es war genügend Sicherheitspersonal da, man habe die Lage im Griff gehabt, man hat den mutmaßlichen Angreifer gestoppt, noch bevor er überhaupt im richtigen Stockwerk mit dem Ballsaal war. Aber natürlich hat sich da eine große Sicherheitslücke offenbart, ganz ohne Frage, denn das Hotel, das man hinter mir sieht, das hat mehr als 1100 Zimmer und die Hotelgäste, die hier absteigen, die gehören nicht zwangsläufig zu diesem Dinner, aber die hat man nicht extra sicherheitsüberprüft. Und so hat der Mann, der eben jetzt festgesetzt wurde, auch hier ein Zimmer gehabt und ist dann offensichtlich über einen Aufzug ins Untergeschoss gelangt. Ein Aufzug, der nicht bewacht war. Und das hat mir auch noch mal ein Kollege vom polnischen Fernsehen gerade bestätigt, der den gleichen Aufzug genommen hat, der gesagt hat, er war überrascht, dass er ohne Kontrolle den Aufzug nach unten nehmen kann. Denn dieses Hotel ist extra dafür gesichert, dass der Präsident hier regelmäßig an Veranstaltungen im Untergeschoss teilnimmt.
Ganz kurz noch, jetzt hat sich Trump nach dem Angriff relativ gemäßigt geäußert. Wie ist das zu bewerten?
Ja, sowas geht vermutlich auch am US-Präsidenten nicht spurlos vorüber. Das kennen wir schon. Auch nach dem Angriff auf ihn vor etwa 2 Jahren hat er sich erstmal sehr versöhnlich gezeigt, gesagt, man muss jetzt den Hass beenden und sich alle wieder zusammenfinden. Allerdings hat das damals nur 2 Tage angehalten. Dann ist er zu seiner üblichen Rhetorik zurückgekehrt.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Da im Iran-Krieg derzeit keine diplomatische Lösung in Sicht ist, bleiben somit auch die Sorgen vor einer sich weiter verschärfenden Energiekrise. Und während die Bundesregierung mit dem befristeten Tankrabatt ab dem 1. Mai die Kosten für Autosprit senken will, rückt ein anderes Verkehrsmittel jetzt in den Fokus: Flugzeuge. Noch gibt es offenbar keinen Mangel an Treibstoff, noch heben Flieger ab, doch wie lange reichen die Kerosinvorräte? Ob in den kommenden Monaten tatsächlich Engpässe drohen könnten, darüber gehen die Meinungen in der Politik auseinander. Moritz Rödle.
Einsatz in Berlin für die deutsche Luftrettung. Die Notärzte im Heli kommen immer dann, wenn möglichst schnelle Hilfe notwendig ist. Doch die hohen Preise für Kerosin setzen die Luftrettung unter Druck. Kerosin sparen? Schwierig.
Wir möchten natürlich immer möglichst schnell am Patienten sein. Und damit ist dann die Spritkalkulation, die wirklich nur in Nuancen zu beeinflussen ist, unrelevant.
Noch sind die Kerosintanks gut gefüllt. Für die Flugrettung wird es absehbar genug Treibstoff geben. Trotzdem wächst die Sorge vor einem Kerosinmangel. Die zuständige Wirtschaftsministerin versucht, vor ein paar Tagen zu beschwichtigen.
Hier haben wir in Deutschland keinen Mangel an Kerosin.
Anders sehen das die Grünen. Bundestagsvizepräsident Nuripur kritisiert die Bundesregierung am Abend im Bericht aus Berlin.
Wenn viele Länder auf der Welt, die in derselben Situation stehen, jetzt sagen, lass uns einfach mal zusammenkommen und darüber reden, wie wir einander helfen können, und die Deutschen das Problem negieren, sagen, wir haben es gar nicht, dann ist das keine Lösung, das ist einfach nur ein Leugnen der Realität.
Die Luftfahrtbranche fürchtet nicht nur den Kerosinmangel, sondern auch die damit verbundenen steigenden Kosten. Wer in Zukunft ein Flugticket buche, müsse mit höheren Preisen rechnen, sagt Condor-Chef Peter Gerber und fordert Entlastungen.
Einfach den Emissionshandel für ein halbes Jahr auszusetzen, damit könnte man relativ leicht diese Spekulationsspritpreise aus dem Markt nehmen. Und da wäre es womöglich für alle ein ganz entspannter Sommer.
Bundesumweltminister Schneider erteilt dieser Idee eine Absage.
So ein Krieg im Iran, den können wir nicht komplett ausgleichen, sondern da muss es Anpassungen geben. Aber der Staat kann nicht alle Probleme finanziell lösen.
Die Einsätze der Luftrettung werden teurer. Sie scheinen aber erstmal gesichert. Wer jetzt noch keinen Sommerurlaub gebucht hat, sollte aber auch mit steigenden Preisen rechnen.
Sieht aus wie in einem Katastrophenfilm, war aber die Realität einer echten Katastrophe. Nachdem es heute vor 40 Jahren am Atomkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU kam und sich nach der Kernschmelze nukleare Wolken über weite Teile Europas verteilten, da gab es in Westdeutschland Reaktionen wie diese. An der innerdeutschen Grenze wurden Autos aus dem Osten kommend dekontaminiert. In der DDR dagegen wurde der Vorfall zunächst verschwiegen. Wie so vieles war auch Tschernobyl eine Frage der Perspektive von Ost und West, wie Konstante Nastarowitz berichtet.
Die Zeit im Grünen genießen und sorglos Obst und Gemüse anbauen. Heute ist das für Regine Fiebig aus Hamburg wieder ganz selbstverständlich. Doch vor 40 Jahren, kurz nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, ist das ganz anders. Nichts scheint mehr sicher vor den Strahlen. Fiebig ist damals schwanger.
Es ging sehr schnell los, dass ich überlegte, ob ich überhaupt meine Tochter stillen soll, weil ich ja alles esse, was es hier so gibt.
Gerade bei Müttern im Westen geht die Angst um. Von verstrahlter Milch ist die Rede, Gemüse wird beschlagnahmt oder auch untergepflügt. Verbraucher werden vorsichtig.
Kaufen Sie wieder Blattgemüse?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, ich kaufe wieder Blattgemüse. Kaufen Sie wieder Gemüse, vor allen Dingen Blattgemüse?
Nee, das vermeide ich eigentlich.
Was man immer behält, ist ja dieses Gefühl. Und es war ein ganz furchtbares Gefühl, denn die Radioaktivität ist ja so ein Ding, was man weder sehen, noch hören, noch schmecken und fühlen kann.
Zeitgleich in der DDR nimmt der junge Johann Georg Jäger die Panik im Westen nur am Rande wahr. Tschernobyl, hier fast kein Thema.
Es gab keine ernstzunehmende Berichterstattung, keine kritische Berichterstattung, schon gar nicht gegen Atomkraft oder sowas.
Jäger ist damals Anfang 20, erfährt erst in den Jahren danach mehr über die Katastrophe. Er wird Teil der DDR-Umweltbewegung.
Da gab es die Idee, am Tschernobyl-Gedenktag stellen alle, die dagegen protestieren wollen, eine Kerze ins Fenster.
Später wird Jäger Abgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen, setzt sich bis heute für erneuerbare Energien ein. Und auch Regine Fiebig beschäftigt die Atomkatastrophe bis heute. Mithilfe eines Vereins organisiert sie Reisen für Kinder aus der Region um Tschernobyl nach Deutschland. Heute haben die Kinder noch mal andere Probleme als damals.
Im Moment holen wir die Kinder hauptsächlich raus, weil sie einfach mal aus dem Krieg rauskommen. Wenn die hier sind, sagen sie, oh, das ist so schön. Mal 3 Wochen keinen Luftalarm. Wir haben sonst jeden Tag 5-mal mindestens Luftalarm.
Regine Fiebig im Westen und Johann Georg Jäger im Osten. Beide haben aufgrund der Katastrophe Entscheidungen getroffen, die ihr Leben bis heute prägen.
Und ein Weltspiegel extra zum Tschernobyl-Jahrestag finden Sie in der ARD-Mediathek. Damit kommen wir zum Sport und der beginnt genau da, wo sich die Fußball-Bundesliga, Sina, im Endspurt befindet.
So ist es, Ingo. Der 31. Spieltag ist Geschichte und auch wenn die Meisterschaft entschieden ist, um Europa wird noch gefightet, genauso um den Klassenerhalt. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns jetzt. Stuttgart gegen Bremen, der VfB mit klarer Richtung Königsklasse, während Werder mittendrin im Abstiegskampf steckt, aber eben nicht ohne Hoffnung. Das Selbstvertrauen ist zu spüren, vor allem nach dem Sieg vergangene Woche. Der Glaube ist da, da geht noch was. Und gerade jetzt im Saisonendspurt können diese kleinen Schritte den Unterschied machen.
Zaghafter Applaus bei Werder-Trainer Daniel Thun. Doch dieser Punktgewinn ist richtig was wert. 1:1 in Stuttgart, der Klassenerhalt für Bremen jetzt zum Greifen nah.
Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, vielleicht im nächsten Heimspiel wieder an diese Leistungsgrenze zu kommen, Leistung dann wieder abzurufen, Grenzen zu verschieben und entsprechend dann vielleicht auch nächste Woche schon mal die Saison einzutüten, wie wir sie dann vielleicht jetzt auch eintüten müssen und wollen.
Es ist das 1000. Bundesliga-Heimspiel des VfB. Doch die Gäste in den dunklen Trikots spielen mutig und machen den Party-Crasher. 18. Minute, das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0 für Werder. Bremens bester Torjäger Jens Day mit seinem 10. Saisontreffer. Stuttgart, nach dem kräftezehrenden Einzug ins Finale des DFB-Pokals unter der Woche, ist in der zweiten Halbzeit die wesentlich aktivere Mannschaft. Der eingewechselte Ermedin Demirovic nach gut einer Stunde mit dem Ausgleich. Der Stuttgarter Traum von der Qualifikation für die Champions League lebt weiter. Viel wert könnte dieses Unentschieden auch für den VfB sein.
Am Ende nehmen wir den Punkt mit. Wir haben immer noch alles in der eigenen Hand. Gehen die letzten 3 Spiele rein. 3 Topspiele und haben eine gute Ausgangslage. Deswegen ändert das nichts an der Gesamtsituation.
Ein 1:1 also, mit dem beide gut leben können. Werder macht im Abstiegskampf und der VfB in Sachen Königsklasse einen wichtigen Schritt.
Ja, und den geht auch Dortmund, und zwar den entscheidenden. Denn mit dem 4:0 gegen Freiburg macht der BVB an einem besonderen Tag und in einem besonderen Spiel alles klar. Die Dortmunder lassen keinen Zweifel daran, dass sie zurück auf die große europäische Bühne gehören, nachdem sie in dieser Saison ja ungewöhnlich früh gescheitert sind. In den Playoffs war da ja schon Schluss. Doch ab Sommer bietet sich die nächste Chance in der Champions League.
Großes Ziel also erreicht und das wie passend in einer ganz besonderen Begegnung für den BVB, das 1000. Dortmunder Heimspiel in der Bundesliga-Geschichte.
Die letzten 2 Wochen waren schwer, aber umso schöner, dass wir es jetzt geschafft haben und ja, es fühlt sich einfach jetzt gerade richtig schön an.
Stillecht eröffnet wird das Ganze durch einen Jubilar. Maximilian Bayer mit dem 1:0 in der 8. Minute und das ausgerechnet in seinem 100. Spiel als Bundesliga-Profi. Herrlich auch die Vorarbeit von Rami Benzebaini, der mit Auge und Gefühl Freiburgs Hintermannschaft mit einem einzigen Pass komplett aushebelt. Dortmund so, nach zuletzt 2 Niederlagen, mit entsprechend Rückenwind. Wirkt wacher, wirkt präsenter. Brandt und Kirassi beide gedankenschneller als ihre Gegenspieler. 2:0, 14. Minute. Freiburgs Hintermannschaft in der Anfangsphase nicht auf der Höhe. Die nächsten Nackenschläge nach dem Pokal aus in Stuttgart am Donnerstag. Aber noch nicht die letzten aus Freiburger Sicht. 32. Minute, Gegentreffer Nummer 3, Rami Benzebaini. Praktisch jeder Schuss ein Treffer aus Sicht der Elf von Niko Kovac. Die geht Hälfte 2 deutlich gemächlicher an. Beinahe wird das bestraft durch Lukas Kübler. Doch der steht beim vermeintlichen Anschlusstreffer um Zentimeter im Abseits. So bleibt's bei Freiburg in diesem Spiel bei einem Was wäre gewesen, wenn? Wenn Höhler zum Beispiel diese Möglichkeit verwertet hätte. Gästecoach Julian Schuster muss kurz vor Schluss auch noch Gegentreffer Nummer 4 verkraften. Erzielt von Fabio Silva, der runde Abschluss zum Heimspieljubiläum. Ein Saisonziel, aber bleibt ja noch für den BVB.
Wenn man so lange Zweiter ist, dann möchte man das jetzt natürlich auch als Zweiter beenden.
Da würde ein Sieg am nächsten Wochenende in Mönchengladbach sicher sehr helfen. Ist dann übrigens schon wieder ein Jubiläum. Dann das 1000. Auswärtsspiel der Dortmunder in der Bundesliga.
Und wir schauen noch auf die Tabelle zum Abschluss des 31. Spieltags. Dortmund ist sicher in der Champions League, dahinter noch 2 weitere Plätze zu vergeben. Der VfB bleibt mit Platz 4 auf Kurs. Werder, fast gerettet, verbessert sich auf Rang 12. Nun 6 Punkte vor der Abstiegszone, dort unverändert. St. Pauli auf dem Relegationsplatz, dann Wolfsburg und Schlusslicht Heidenheim. Und beim Marathon in London gab es heute genau den historischen Moment, auf den die Sportwelt so lange gewartet hat. Der Kenianer Sebastian Sarway ist als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf die gut 42 Kilometer unter 2 Stunden gelaufen. Kurz vor Schluss setzte sich der 31-Jährige vom Äthiopier Jomif Kadetscher ab, der am Ende auch die magische 2-Stunden-Marke knackte. Mit einer Zeit von 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden verbesserte Sarway den bisherigen Marathon-Weltrekord um eine gute Minute. Und auch beim Marathon in Hamburg wurde Geschichte geschrieben. Erstmals seit 27 Jahren stand wieder ein deutscher Läufer auf dem Podium.
Samuel Fitwi hat allen Grund, sich feiern zu lassen. Platz 2 und das bei seinem ersten Hamburg-Marathon.
2,4, 2,5, das war mein Wunsch und dann habe ich auch recht. Ich bin sehr, sehr glücklich, auf jeden Fall mit dem Podium.
Der Start um 8.30 Uhr bei perfekten Wetterbedingungen. Die Hansestadt zeigt sich von der besten Seite bei der Jubiläumsausgabe der 40. des Hamburg-Marathons. Die Traditionsveranstaltung mit einem Melderekord, knapp 46.000 Läuferinnen und Läufer sind an diesem Wochenende am Start. Deutschlands Topläufer Samuel Fitwi von Beginn an in der Spitzengruppe mit dabei. Mit einer perfekten Renneinteilung, rund 1,5 Kilometer vor dem Ziel, muss er aber den Marokkaner Otmane El Goumri ziehen lassen. Der gewinnt das Rennen am Ende in 2 Stunden, 4 Minuten und 24 Sekunden. Nur 21 Sekunden dahinter Samuel Fitwi. Bedeutet persönliche Bestzeit für den 30-Jährigen aus Trier und die bislang zweitbeste Zeit eines deutschen Athleten überhaupt.
Die Strecke ist super, super schnell und super Stimmung vor allem. Und die Strecke ist einfach auch flach und das hat das auch nochmal, das Wetter ist auch top mitgespielt, das war dann der Hammer.
Perfekte Bedingungen, die auch sie nutzt, die Kenianerin Brilliant Kipkoech. Sie legt überraschend einen neuen Streckenrekord hin. Kommt nach 2 Stunden, 17 Minuten und 5 Sekunden völlig entkräftet ins Ziel. Verbessert den alten damit um 18 Sekunden. Beste Deutsche wird Tabea Themann. Die Hamburgerin belegt am Ende vor heimischer Kulisse Platz 8.
Perfektes Laufwetter also in Hamburg. Pila, starten wir so auch in die neue Woche?
Ja, vielerorts schon, jetzt speziell in Hamburg nicht mehr, denn das sind schon wieder ein paar Wolken mit auf dem Schirm. Wir schauen uns mal die Großwetterlage an, da sehen wir es auch. Wir bekommen jetzt in den nächsten paar Stunden so ein paar dichtere Wolken aus Westen, die überqueren uns einmal. Aber dann kann sich wieder dieses Hochdruckgebiet über Mitteleuropa richtig etablieren, macht sich dann auch in der kommenden Woche bei uns breit und vertreibt dann auch komplett die ganzen Wolken. Und somit wird es dann vielerorts strahlenden Sonnenschein geben. Heute Nacht ist es jetzt erst einmal verbreitet sternenklar oder nur locker bewölkt, aber von Westen ziehen jetzt dann schon ein paar lockere und später auch ein paar dichtere Wolken rein. Vor allem im Nordwesten und Norden ist es dann morgen schon bewölkt. Andernfalls starten wir mit viel Sonnenschein, aber auch da kommen dann die dichteren Wolken so im Laufe des Tages an. Die Sonne kann sich aber immer mal wieder zeigen, aber im Süden, da zeigt sie sich dann am meisten, da sind noch einige Sonnenstunden drin. Und die Temperaturen gehen heute Nacht ein ordentliches Stück zurück. Das heißt, Sie müssen vor allem auf Ihre Pflanzen aufpassen, die frostempfindlich sind. Die sollten danach drin. Meistens haben wir Tiefstwerte zwischen 3 und 0 Grad. Nur in den höheren Lagen bleibt es ein bisschen milder mit 6 bis 8 Grad. Und mancherorts ist sogar bis minus 4 Grad möglich. Morgen tagsüber steigen die Temperaturen dann wieder ein ordentliches Stück an. Vor allem so im Süden und Südwesten. Im Breisgau reicht es da bis 25 Grad. Also reicht es für einen Sommertag. Im Norden unter den dichten Wolken mit 9 Grad und schon ein bisschen kühler. Ja, und in den nächsten Tagen sehen schon vielerlei strahlender Sonnenschein. Nur im Süden am Dienstag ein paar einzelne Schauer möglich. Am Mittwoch ist das Ganze dann schon wieder vorbei und dann gibt's für alle die Sonne.
Auch für uns in Hamburg dann. Das sind nochmal Aussichten. Vielen Dank, Pila, dafür. Gerne. Soweit die Tagesthemen zum Ende dieser Woche. Hier im Ersten geht es weiter jetzt mit dem Kulturmagazin Titelthesen Temperamente.
Darin unter anderem ein Einblick in das Leben US-amerikanischer Ultrareicher.
Morgen begrüßt Sie dann Susanne Stichler an dieser Stelle. Starten Sie gut in die neue Woche. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.